Hallo und herzlich willkommen zu Episode 45 von Lauf und Liebe Erdnussbutter von einer sehr besonderen Folge, denn wir sind nicht alleine, wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dreit. Und das wird super. ich bin Nummer 1, also nicht grundsätzlich, sondern von diesen drei Leuten. Nummer 2 ist Daniel und sitzt in Frankfurt. Hallo.
Hallo.
Und Nummer 3 ist Tobi.
Hallo.
Und zusammen werden wir eine wunderschöne Folge aufnehmen. Zuerst einmal, wie zu jeder Folge, die Frage an Daniel. Wie läuft das Training? Wie geht's? Wie steht's? Oder
also,
wie läuft's?
Also in Anbetracht dieser munteren Anmoderation, die ich so nicht erwartet habe, geht's mir tatsächlich...
Ich auch nicht.
geht's mir tatsächlich sehr, sehr gut. Hast du das vorbereitet?
Nee.
Schade. Gott. Bei meinen Anmoderationen, wenn die so ausufern, sind sie meistens vorbereitet. Also ich habe es ja einmal im Leben eine Anmoderation vorbereitet und sie
dann
ist so
dann probiere ich das auch nochmal.
Also ist das definitiv schon mal eine gelungene Referenz. Nee, ansonsten geht es mir, glaube ich, ganz gut. Vorhin war ich ein bisschen müde und habe auf der Couch genappt und irgendwie war mir da nicht so gut, aber jetzt geht es mir wieder gut. Bin jetzt voll ins Training reingekurvt und laufe mit langen Schritten und einem herbstlichen Herbstoutfit auf den Silvesterlauf in Frankfurt zu. Wie sieht's bei dir aus?
Ich watele auch durch den Regen, der gerade ein bisschen nervt beim Laufen, aber das war ein bisschen quatschig. Das nächste Mal, wenn ich mich verletze, verletze ich mich auf jeden Fall im Winter, dann kann ich ja im Sommer wieder laufen. Das war diesmal falsch rum gemacht und jetzt bin ich wieder voll ready, alle Schienbeine, alle Knie machen mit und...
Wie viele hast du?
Den ganzen Tag. Knie?
Schienbeine und Knie.
3 Schienbein, 4 Knie.
Krass. Ich habe übrigens einen kleinen Tipp von, Achtung, Wetter Daniel, für all die Herbstläufer da draußen. Merkt euch www.windy.com, nicht zu verwechseln mit wendy.com. Ich weiß auch nicht, wohin die .com.de führt. Die .de-Domain, die wüsste ich, aber .com... ich weiß nicht, was sich dahinter für Content verbirgt. Nicht ausprobieren, aber windy.com. So wie windig, da kann man wunderbar sich das aufbereitete Niederschlagsradar anschauen und wie der Regen zieht. Und da kann man perfekt seine Läuferlücke entdecken oder seine Regenlücke fürs Laufen. Egal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Trocken laufen, also nüchtern und ohne nasse Füße und ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus wollte. Aber check das mal, das ist super.
Trockenlaufen, das könnte vielleicht auch ein interessantes Thema für diese Folge sein. Dazu später mehr. ich fürchte, also das ist ein sehr guter Tipp. Ich fürchte, da würde momentan 24/7 Replay stehen, dass es keine Läuferlücke gibt, weil es irgendwie nur regnet. Aber grundsätzlich Fitness und laufmäßig klappt alles und das macht mich sehr glücklich. Und Silvesterlauf wird uns alle sehr glücklich machen, denke ich. Ich habe mich übrigens angemeldet und
krass,
Franzi auch.
Geil. Ich hab mich noch nicht getraut zu gucken, wer jetzt alles fürs Erdnussbutter Racing Team startet.
Ich auch nicht.
Aber wo wir gerade von glücklich reden, weißt du, worüber ich glücklich bin, Niklas?
Nee.
Dass wir heute wieder einen so formidablen Gast in unserem Podcast haben. Es freut mich herzlich, den Tobias der Herzen, denn er heißt auch einfach Tobias und ist ein Herzensmensch, bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich sag nochmal... Applaus, Applaus. Hallo, Tobias.
Ja, hallo.
Jetzt hat er schon das zweite Mal Hallo gesagt.
Ja, genau.
Das wird nicht abgerechnet. Tobias, magst du dich einmal kurz für all die netten Menschen, die dich unter Umständen da draußen noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen?
Ja, es können ja eigentlich nicht so viele sein, aber ich bin Tobias, bin mittlerweile 29 und komme aus dem schönen Trier an der Mosel. Und ich laufe so ein bisschen durch die Gegend.
Seit wann tust du sowas?
Ich habe gerade extra mein Strava aufgemacht und habe mal geguckt und gescrollt und es ist tatsächlich seit dem August 2016. Da sind die ersten Einträge. Und ich sage aber so wirklich laufen tue ich seit Januar 17.
Was ja krass ist, weil wir haben uns ja beide, glaube ich, kennengelernt, oder was heißt, glaube ich, wir haben uns kennengelernt beim Utrecht-Marathon 2017, beim Fat Boys Run Hörertreffen.
Genau.
Wo du mir auch direkt sehr sympathisch aufgefallen bist als sehr, sehr netter Mensch. Außerdem hast du mir Wein mitgebracht, glaube ich.
Ja,
das war sowieso, das ist, glaube ich, auch etwas ein Ritual, was sich hier irgendwie so festgesetzt hat und was ich nie wieder missen werde. Also wenn das mal ausfällt, dann werde ich, glaube ich, todtraurig und ich weiß auch nicht, wie ich das jemals gut machen kann. Ich glaube, jede Tapering-Phase in den letzten 2 Jahren war irgendwie in irgendeiner Art und Weise von dir und zuletzt auch vom guten René gesponsert. Danke nochmal dafür.
Ja, sehr gerne. Aber genau, das ist so ein bisschen zu meinem Steckenpferd geworden. Ich schicke mal allen Leuten Wein.
Das ist nicht das schlechteste Steckenpferd, was man haben kann.
Ja, finde ich auch. Ja, genau. Und wir haben uns da im März 17 getroffen. Und unsere Liebe ist dort quasi losgetreten worden.
Voll.
Kann also man
getreten
dazu sagen?
Wurde da ja. Viel, aber nicht die Liebe, glaube ich. Aber tatsächlich, also wenn ich da anfange zu schauen, mir das anschaue, Anfang 2017 bis März 2017, das sind halt 3 Monate. Das ist nicht viel.
Genau, ja, ich weiß.
Das heißt, erklär uns auch, warum, wie kam der Entschluss, da in Utrecht dann deinen ersten Wettkampf zu laufen und überhaupt die Frage, wie bist du denn dann zum Laufen gekommen? Weil ich kann mich noch dran erinnern und da jetzt noch ein bisschen Trivia, ich glaube, du warst ja auch mal beim guten René damals noch bei Fat Boys Run als Anrufer zu Gast, richtig?
Genau, ja, das war, glaube ich, Ende 2016? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie so?
Ich glaube ungefähr so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du erläutert hast oder Tipps haben wolltest, wie du es schaffst, mehr zu laufen, dein Laufen, glaube ich, mehr in den Alltag zu integrieren.
Ja, ja, genau. Das war immer das Problem, weil ich hatte halt immer so diese Phase, ich bin mal angefangen zu laufen und habe da mal so ein bisschen probiert und dann ist das wieder abgeflacht. Also das hatte ja wahrscheinlich, haben das viele mal gehabt, und dann war irgendwie was und dann ist mal wieder nicht mehr gelaufen. So war das auch bei mir im Juli, August 16. Gut, und dann kam so der Oktober und der Oktober war damals bei mir noch, da bin ich gar nicht gelaufen, weil ich ja im Weinbau tätig war oder bin. Und da war so viel Arbeit, dass ich da wieder aufgehört habe. Deswegen ging es dann im Januar erst wieder los. Deswegen sage ich immer, der Januar ist da hat es angefangen mit der Lauferei. Da ging es bergab.
Du warst ja, glaube ich, direkt in der Weinlese tätig, oder?
Ja, genau. Und da macht man dann irgendwie im Oktober in 4 Wochen über 100 Überstunden und dann ist das mit dem Laufen echt schwierig.
Krass. Und dann kam mit dem Januar der große Wendepunkt. Was hat dich da motiviert, dann da auf einmal doch nochmal Blut zu lecken?
Ja, ein bisschen ausholen. Ich war 16, habe ich angefangen, den Fat Boys One Podcast zu hören. Und dann war ja diese Sache hier Utrecht-Marathon, Halbmarathon. Und dann habe ich mich angemeldet und dann habe ich halt im Januar gedacht, wenn du im März einen Halbmarathon läufst, solltest du vielleicht doch mal irgendwie anfangen. Lauf zu gehen, regelmäßig.
Klug. Was hat dir denn, ich meine, ich hätte die Fat Boys One Folge damals auch gehört. Kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor. Ja. Aber was hat René dir denn damals gesagt? Während des Weinbaus laufen zu gehen, oder?
Eigentlich ist es ja, wenn ich das jetzt noch wüsste, gell? Einfach 3 Jahre her. 2. Ja, es ist halt so ein bisschen einfach gehen. Also es klingt doof, aber irgendwie muss man einfach gehen. Halt direkt nach der Arbeit raus sofort. Ja. Und dann wird man süchtig, oder? Also kennt ja jeder.
Ja, ich glaube, das ist das, was man, ich meine, jetzt ist ja gerade ganz typisch klischeehafterweise, man sieht es am Zeitschriftenstand, dass alle nur noch über wie halte ich meine Form aufrecht, trainieren mit maximal Gewinn und möglichst wenig Aufwand, das schreit einem ja aus jedem Laufmagazin entgegen. Eben weil jetzt gerade die Zeit beginnt, wo dann doch der innere Schweinehund und die innere oder die äußere Schweinekatze immer lauter schreit.
Es ist aber tatsächlich irgendwie so, also ich habe mich jetzt halt natürlich für Wettkämpfe angemeldet, das heißt, es gibt keinen, also ich muss halt gehen, weil sonst klappen meine Ziele nicht. Und dann ist für mich immer ein ganz guter Motivator über den Winter gewesen, guck mal, du gehst jetzt laufen bei 3 Grad und Regen, kein Mensch ist auf der Straße, du bist echt ein harter Hund. So. das motiviert mich auch immer so ein bisschen. Ja, und mittlerweile ist Laufen halt so integriert in meinen Alltag, in meine Woche, dass es da irgendwie die Frage stellt sich nicht mehr so.
Sau gut. Ich denke halt auch einfach, was du genannt hast, dieses jetzt einfach rausgehen und sich keine Gedanken drüber machen, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Zumindest wenn es einem erstmal nur darum geht, überhaupt laufen zu gehen, weil sobald du dir Gedanken drüber machst, du findest immer irgendeinen Scheißgrund, irgendwas aufzuschieben. Also sei es das Wetter, sei es irgendwas, was man noch zu tun hat. Und es gibt ja auch genug relevante Gründe, weswegen man sagen könnte, ich mache das jetzt nicht. Aber hier muss man sich ja nicht bewusst suchen. Man kann ja auch einfach sagen, da stehen die Schuhe. Ich lege mir meinen Scheiß vorher schon mal raus vor der Arbeit und wenn ich nach Hause komme, werde ich direkt mit dem Laufen konfrontiert und lauf los. Und dann, wenn man eh erstmal losgelaufen ist, sobald man die Haustür verlassen hat, dann dreht man ja nicht wieder um.
Ja, und ist jetzt so eine abgedroschene Phrase, aber halt jeder Lauf, also nach jedem Lauf fühlt sich danach besser. Also es ist halt wirklich so. Also du, wenn du dann geduscht am Tisch sitzt und irgendwie noch gerade dir dein verdientes Essen da reinpfeifst, dann fühlst du dich auf jeden Fall besser, als wenn du nicht gelaufen gegangen worden wärst.
Ja, zumal der Punkt ja auch noch kommt, also wenn man erst mal eine Weile in dem Laufgame unterwegs ist und dann vor dem Punkt steht, dass man einen Lauf ausfallen lässt, weil man Gründe vorgeschoben hat und dann macht man das nochmal und dann macht man das nochmal, dann kehrt sich dieses Gefühl, das man sonst hat nach dem Laufen, diese Zufriedenheit mit sich selbst, und ich habe es mir ja gezeigt, kehrt sich gleich doppelt negativ um. Und man hat ein schlechtes Gewissen, manchmal auch ein unnötig schlechtes Gewissen, das einen dermaßen umplagt. Und dem kann man ja relativ einfach tatsächlich aus dem Weg gehen, indem man einfach losläuft.
Genau.
Schätze ich. So, aber wir waren bei deinem läuferischen Werdegang. Das
Genau.
heißt, wir spulen nochmal zurück. Wir stehen im Januar 2017. Du hast einen, dein, das war wahrscheinlich überhaupt auch dein erster Laufwettkampf, richtig?
Ja, also ich war in der Jugend, habe ich Leichtathletik gemacht, also hier so ein klassisches Bahntraining-Krams, und da bin ich auch schon mal einen Zehner gelaufen.
Was heißt Jugend?
Lass mich mal gerade überlegen, so bis 14. Also so irgendwie 11, 12, 13, 14, so das Alter. Und dann fand ich irgendwann Gitarre spielen und Bier trinken deutlich interessanter als Sport zu machen. Ja, und so habe ich halt dann irgendwie übers Abi und Studienzeit und so irgendwie gar nichts gemacht. Also so der Klassiker halt. Dann konnte ich zwar halt keinen Sport machen, aber dafür einen Kasten Bier trinken. Das war auch ganz cool. Und habe dann erstmal ziemlich viel gefeiert und gemacht. Und dann, ja, 2016 irgendwann habe ich gedacht, so geht's jetzt auch irgendwie nicht mehr weiter. Und habe dann mich da so ein bisschen beschäftigt und habe halt Fatboys One kennengelernt, weil ich halt viel Podcast gehört habe. Ja, und dann bin ich irgendwie so zum Laufen gekommen. Ja, und habe mich halt dann, wie gesagt, direkt mal für den Halbmarathon in Utrecht angemeldet. Also nicht so der klassische Weg, ach, ich lauf mal einen Fünfer, sondern ich lauf einen Halbmarathon.
Ich laufe mal 4 5er.
Ja.
Man kann ja auch einfach mal ein bisschen was überspringen. Wie bist du denn dann deine Vorbereitung auf deinen ersten Halbmarathon angegangen? Hast du da irgendwie einen Plan, was du tust, oder bist du dann wirklich einfach rausgegangen und laufen gegangen? Wie hast du dir da die Zeit vertrieben?
Ja, ich guck mal gerade hier so. Also, ich hab schon immer so. Ja, eigentlich bin ich einfach gelaufen. Also, mal 6 Kilometer, mal 10 und am Wochenende irgendwie dann mal 15, 16 sehe ich hier. Aber nie mehr als. Eigentlich ist das in der Retrospektive betrachtet total bescheuert. Also, mein längster Lauf in den 2 Monaten vor Utrecht waren 16 Kilometer am Wochenende. Sehe ich gerade. Okay.
Ja, was ja eigentlich für ein Training auf dem Halbmarathon ist, es ja auch erstmal nichts Schlimmes.
Ist okay, ja.
Ja, mit welchem Ziel bist du dann in deinen ersten Halbmarathon gegangen?
Ich wollte unter 2 Stunden bleiben.
Also schon mal ein solides Ziel ist für den ersten Halbmarathon, weil ich
Genau.
kenne, da gibt es andere, für die wäre das eine Wunschzeit, wo drauf hintrainiert wird. Das ist ja schon mal eine Ansage.
Gut, man muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen familiären Druck, weil mein Vater und meine Mutter, die haben jahrelang sehr intensiv Triathlon betrieben. Das heißt, ich musste direkt eigentlich ein bisschen abliefern. So.
Das heißt, du hast quasi große Fußstapfen oder quasi einen großen Schwimmsuit, Trisuit, in den du hineinschlüpfen musst. Sehen wir dich denn demnächst auch mal im Wasser und auf dem Fahrrad?
Im Wasser könnte man mich schon ab und zu mal sehen, auf dem Fahrrad noch nicht. Nee. Das wird sich
noch
vielleicht
nicht.
Noch.
Aber da war noch dabei.
Ja, ja, das wird sich nächstes Jahr ändern, allein weil ich mit dem Fahrrad pendeln will. Aber aktuell habe ich kein Fahrrad, deswegen. Nee, aber Triathlon ist, glaube ich, ist aktuell. Ach, die Triathlon-Szene ist irgendwie seltsam. Naja, egal.
Das höre ich in letzter Zeit sehr, 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 sehr oft. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Also Grüße an die Freunde von der Wechselzone.
Ich liebe ja Triathlon als Sport, also ohne, dass ich ihn ausüben würde, aber ich finde, oder was heißt, ich liebe ihn? Ich finde ihn einfach sehr, sehr interessant, spannend und vor allem habe ich da auch massiven Respekt vor. Aber, also so richtig verstehen tue ich das leider nach wie vor ja nicht
so. Ja, das sind für mich immer so irgendwie so glatt rasierte Manager Leute irgendwie. Das ist so, was ich mit Triathleten verbinde. Also
ist halt dieses Klischee, leider Gottes. Also ich habe es ja auch mal hier beim Frankfurt City Triathlon gesehen. Also das Klischee trifft halt leider, wenn man so über so einen Startblock guckt, und mit Klischees sollte man ja vorsichtig sein, aber man hat so das Gefühl, so bei drei Viertel der Leuten trifft es, wenn sie da ihre dicken Materialkisten durch die Gegend schieben. Das wirkt doch irgendwie ja wie ein Sport der Reichen und Schönen, nur anstrengend.
Ja, genau. So, wenn es im Büro nicht mehr klappt mit den Zielen, dann kauft man sich gerade nochmal so 6.000 Euro Fahrrad.
So ungefähr.
Ja, ich will aber auch nicht auf den Triathleten rumhacken.
Nee, brauchst du auch gar nicht. Mich würde natürlich interessieren, sind deine Eltern denn jetzt auch reich und schön? Oder sind die da Ausnahmetalente?
Die sind unheimlich schön, weil die haben mir das vererbt. Aber nee, also die haben schon den ein oder anderen Ironman gemacht, aber sind trotzdem noch ambitionierte Hobbysportler geblieben.
Also voll auf dem Boden geblieben.
Ja, ja. Genau, aber ja, wer weiß. Wer weiß, was in 20 Jahren ist oder so, keine Ahnung.
Krass. Gut, wir waren bei deinen Zielen für Utrecht und jetzt ist es ja, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich verrate, du hast dein Ziel erreicht.
Du genau, bist ich bin mal gerade hier 1:56:28 gelaufen.
Also hast dein Ziel auch noch deutlich unterschritten. Wie ging es dir da bei deinem ersten Halbmarathon? Natürlich,
kalt und windig.
klassischer Utrecht-Tag. Und vor allem, wie ging es dir dann später im Ziel?
Ja, sehr, sehr gut. Also das Schöne war halt wirklich, dass der René mich komplett begleitet hat. Also erst war noch der Nerdrunner Marius, Grüße, war auch noch mit dabei. Der hatte dann allerdings einen Hungerast und hat uns ziehen lassen. Und gerade die Strecke in Utrecht, man kennt sie, wird hinten raus echt kacke, so, weil dann läufst du ja da wirklich alleine im Wind. Das ist auch jedes Jahr so. Und der René hat mich da echt gut begleitet und mich da noch ein bisschen ins Ziel gezogen. Und ja, dann sind wir uns natürlich in die Arme gefallen, als wir durchs Ziel gelaufen sind. Und ich war halt super froh, weil ich glaube, das war die größte sportliche Leistung meines Lebens so bis dahin. Und das war auf jeden Fall unheimlich schön, wenn auch kalt und windig.
Gehört bei Utrecht ja irgendwie immer dazu, aber ja. Ich habe ja gesehen, oder der Niklas viel eher hat mich darauf aufmerksam gemacht, nächstes Jahr, nicht, dass ich vorhätte, nächstes Jahr nochmal in Utrecht zu laufen, aber die haben jetzt ein bisschen interveniert.
Also, ja, ich muss dazu sagen, deine Reaktion auf meine Nachricht war sofort angemeldet.
Ja,
muss das auch mal hier öffentlich machen, ehrlich gesagt.
Das kann man ja so nicht wörtlich rezitieren. Also das ist ja auch bei sofort angemeldet im Subtext, da ist ja auch noch ein bisschen Verhandlungsmasse.
Ja.
Naja, aber tatsächlich, die haben das Ganze jetzt, glaube ich, auf den Mai verschoben. Ich habe irgendwie 12,
Mitte Mai, ja.
Ja, 12. Mai oder sowas habe ich im Hinterkopf.
Ja, da ist Holland ja bekannt für seinen warmen Mai.
Ja, aber tatsächlich, ich hätte mich ja gefreut, aber es beißt sich leider auch wirklich mit dem WHEW, zu dem ich halt auch wirklich schon verbindlich angemeldet bin. Vielleicht übernächstes Jahr, unter Umständen, wenn es zeitlich passt. Aber tatsächlich glaube ich, die Strecke, die wäre schöner, wenn es nicht immer so arschkalt, nass und windig wäre. Ich glaube, das ist das Wert.
Die Strecke wurde auch verändert, im Übrigen. Also wurde alles verändert. Neuer Organisator und so und ja.
Sind es immer noch zwei Runden, die man da läuft?
Weiß ich nicht, weil die Strecke haben sie noch nicht freigeschaltet. Ich habe da sehr intensiv recherchiert, aber das konnte ich noch nicht rausfinden.
Die wissen wahrscheinlich einfach noch gar nicht, wo man läuft, weil, also ganz ehrlich, das war ja für mich das größte Manko. Die Strecke ist hinten raus eh nicht die schönste, zieht sich ein bisschen und das hast du nach der ersten Runde gelernt. Also dich hat es ja schon auf der ersten Runde genervt und dann nochmal eine zweite Runde zu laufen, ist auch einfach blöd.
Ja, und ist halt wirklich komisch, weil die Altstadt da von Utrecht ist halt super schön. Also vielleicht verändern die auch die Strecke, weil ich habe da mal irgendwie so einen Artikel gelesen, die sind da irgendwie am Rekultivieren und autofrei und bla bla bla. Vielleicht kriegt man da wirklich irgendwie jetzt mittlerweile eine Strecke hin, die nur durch die Stadt geht und nicht da irgendwie an der Autobahn da hinten entlang.
Das wäre tatsächlich echt schön, weil dieser erste Abschnitt an der Gracht und sowas, das ist echt geil. Und vielleicht würde sich ja irgendjemand von euch als Utrecht-Marathon-Ambassador irgendwie erbarmen. Ja. Markenbotschafter Utrecht. Nee, ansonsten wollen wir uns gar nicht zu lange mit Utrecht aufhalten, weil das war, natürlich war es wichtig, weil das war quasi bei dir die Initialzündung in eine sehr, 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 sehr starke und noch andauernde, vor allem Läuferkarriere. Du bist ja nicht nur in Utrecht gelaufen, sondern danach kam es ja auch noch zu weitaus größeren Zielen. Was war der nächste Schritt?
Genau, eine Sache zu Utrecht noch gerade, also weil wir ja gerade da, also das hat noch viel mehr verändert, weil tatsächlich auf der Autofahrt zurück von Utrecht habe ich mich entschieden, Vegetarier zu werden mit meiner lieben Frau. Was ja auch irgendwie in das große Ganze passt. Also Utrecht war auf jeden Fall irgendwie, wie soll man sagen, eine Stufe, ein Wendepunkt in meinem Leben.
Das ist, sagt aber, glaube ich, auch fast jeder, der so dabei war, weil so anstrengend die Strecke, also so blöd die Strecke an sich war, desto schön war halt, oder umso schöner war halt auch einfach das Wochenende rein menschlich, und auch was man irgendwie so mitgenommen hat. Irgendwie hat da jeder irgendwas mitgenommen. Also mal abgesehen von irgendeiner blöden Finisher-Medaille.
Vegetarismus und eine eingeschlagene Scheibe.
Ja, das
stimmt.
Das stimmt. Du hattest da noch die unschöne Erkenntnis morgens, glaube ich, noch vom
Wettkampf noch, hat mir jemand die Scheibe eingeschlagen vorne. Aber ja.
Vielleicht wollte er dich nur schützen. Der hat den Wetterbericht gesehen und hat gesagt, oh, das wäre eine schlechte Idee, heute zu laufen. Genau. Wir verhindern das mal, indem wir ihm die Scheibe einschlagen, damit er auch schon auf dem Hinweg im Auto friert.
sie haben ja nichts geklaut. Wir hatten ja alles mit rausgeholt. Eine Flasche Sekt haben sie geklaut. Die hatte ich dabei, um den Zieleinlauf zu feiern. Aber naja.
Das ist natürlich auch massiv. Wir machen uns irgendwie Gedanken über Erdnussbuttergläser, die wir im Ziel schwenken, und der Einzige, der stilecht halt wirklich mit einem Sekt dasteht, bist du.
Ja, naja. Egal. Aber ab da ging es bergauf.
So scheint es mir. Berichte mal ein wenig von deinem Werdegang. Also du Utrecht, Finish, März 2017, was war so der nächste Schritt?
Genau, dann kam auch im Mai 2017 der Luxemburg-Halbmarathon, also der ING Night Marathon Luxemburg, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Also da habe ich mich schon verliebt, 2017, in den Halbmarathon. Und Spoiler, ich bin ja dann dieses Jahr da auch den vollen Marathon gelaufen. Und also Luxemburg ist wirklich einfach unfassbar geil. Also ich war ja jetzt auch als Zuschauer in Frankfurt, hab euch hier supportet und aber es kommt alles nicht an Luxemburg ran.
Was macht da die Stimmung oder den Marathon so besonders?
Also ich glaube, es ist einmal halt, dass er abends stattfindet, also läufst in die Nacht hinein, Start ist um 19 Uhr, heißt, du läufst dann so ein bisschen, also die Schnellen nicht, aber ich schon, in den Sonnenuntergang hinein und hast nachher die ganze Stadt beleuchtet, mit Fackeln und Licht, und überall ist halt so richtig Volksfeststimmung, weil in Luxemburg geht dann eh nichts, weil die Stadt dann so gesperrt ist, dass du überall nicht mit dem Auto durchkommst. Und da die Luxemburger schon, glaube ich, so ein bisschen diesen frankophilen Stil da haben, machen die einfach eine riesige Party da draus. Also es gibt überall Musik, irgendwie 22 Stellen an der Strecke, wo Musik ist mit DJ und Bands und Samba, Tänzer und alles Mögliche. Und die Leute in den Wohnvierteln stellen auch Stühle und alles raus und sitzen dann da und saufen Cremant und feiern. und das ist wirklich einfach unfassbar, weil die da in dicht gedrängt an der Strecke stehen und dich anfeuern. Ja, also wer mal so einen Party-Marathon machen will, der kann gerne mal nach Luxemburg kommen.
klingt tatsächlich sehr gut, mit Ausnahme halt, dass man in die Nacht reinläuft. Also ich glaube,
wir ja, ist von da, uns drei... Ja, kennst du ja dann vom WHWE.
Na gut, beim WHWE, der startet morgens. Der Finama, der war so,
ach so, ja, stimmt,
Finama ekelhaft, ist dass man in die Nacht reinläuft. Ein bisschen unangenehm. Ich glaube, sowohl Niklas als auch ich sind eher so die Morning Runners. Die kannst du morgens um 5 aus dem Bett schmeißen. Wir laufen dir einen runter. Aber eigentlich nach 10 Uhr morgens ist der Spaß auch schon vorbei.
Okay, ja gut, ich bin eher so der abends. Also ich kann, Early Bird funktioniert bei mir nie. Aber abends nach der Arbeit irgendwie um 8 funktioniert immer noch gut. Und aber jetzt mal ehrlich, also ihr seid ja in 3 Stunden da durch. Da ist ja auch nicht dunkel im Mai, Juni. Da ist ja noch hell.
Ja, aber wie machst du das bei so einem Lauf oder wenn du häufiger abends läufst? Weil für mich ist ja tatsächlich das gröbste Problem oder das größte Problem einfach dann die Ernährung über den Tag hinweg. Ich glaube, ich esse einfach zu viel Scheiße oder mein Magen ist einfach zu unkonstant, dass ich dann abends sagen könnte, jetzt laufe ich, weil bei mir im Magen kann da alles passieren.
Ja gut, ich nehme mir meistens auf die Arbeit mit das, was am Tag davor kochen wir ein bisschen mehr abends und das nehme ich mir mit für mittags. Das heißt, ich esse dann mittags irgendwie warm oder irgendwie, keine Ahnung, Brot mit Hummus oder so. Gehe dann nach der Arbeit direkt laufen, also mit leerem Magen quasi oder also vor 4 Stunden gefülltem Magen und dann kochen wir halt abends nochmal.
Kochen klingt gut.
Kochen klingt
gut. Am Vortag, das klappt bei mir nicht, weil wenn ich mehr koche, bedeutet das, ist es bei mir gleichbedeutend mit, ich esse dann auch einfach mehr.
Achso, ja, okay, das habe ich mittlerweile so drin, dass ich halt irgendwie mir die Portion dann abzwack direkt.
Krass, das ist tatsächlich ein guter Tipp, das müsste ich auch mal machen, noch bevor ich esse, schon die Portion beiseite stellen.
Ja.
Und irgendwie wegtuppern, das wäre vielleicht die Lösung meines Problems.
Und dann kann ich mir das halt einfach mittags warm machen und dann habe ich was im Bauch und ich meine, mit so ein bisschen Hungergefühl laufen gehen ist ja jetzt, also du läufst ja kein 30er in der Woche, also ich nicht. das geht dann ja noch.
Ja gut, bei mir ist es ja schichtabhängig, aber mein Wochenende ist ja dann daher auch eh immer ein bisschen variabel. Was ich gerne mal von dir wissen würde, wenn man sich jetzt deinen Werdegang anschaut von vom ersten Halbmarathon, zweiter Halbmarathon, dieses Jahr Marathon. Nichtsdestotrotz, wenn man sich deine, wenn man dich ein bisschen kennt und deine Social Media Tätigkeiten ein bisschen verfolgt, gerade bei Strava und so, dann sieht man, was du so läufst, ist zumindest Stand heute ziemlich traillastig auch. Wie kam so der Wandel von ich laufe so Straßenwettkämpfe hin zu jag mich über Stock und Stein?
Ja, ich bin im Training schon immer ganz gern dann einfach hier in den Wald hoch und bin da so trailige Sachen gelaufen und auch eigentlich die längeren Läufe am Wochenende immer alle trailig, weil irgendwie das hat mir immer mehr Spaß gemacht. So, wenn du hier lange auf der Straße läufst, dann läufst du halt irgendwie an der Mosel 10 Kilometer in die eine Seite und wieder zurück. Das ist halt irgendwie, ja, flach und langweilig. Und hier gibt's halt super viele Waldwanderwege und richtig geile Single Trails und ja, irgendwie diese ganze Szene drumrum mit, weiß ich nicht, einfach nur Trail-Rucksack an und durch den Wald ballern, und das ist irgendwie, hat mich mehr angesprochen als so Straßenwettkämpfe. Und dann habe ich mich für August 2017 für den Hunsbuckel Trail angemeldet. Das war dann, ja, im Hunsrück hier ein Traillauf über, da waren es noch 36,7, sagt Strava, Kilometer. Mit, sind ja hier genau 800 Höhenmetern. Ja, und den habe ich dann da auch irgendwie geschafft und da war dann absolut klar, Trail ist es. So, das hat so viel Bock gemacht, da mit so Kletterpassagen drin und am Bach entlang und alles. Ja, da war dann die Liebe zum Traillauf auf jeden Fall komplett entfacht.
Nichtsdestotrotz ist es ja immer noch so, dass es, obwohl deine, ich sag mal, obwohl du dein Herz auf dem, den Trails an der Mosel verloren hast, der so Straßenmarathons und sowas dich trotzdem nicht loslassen. Ich weiß zum Beispiel von dir, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen, nächstes Jahr steht bei dir der Barcelona-Marathon auf der Agenda. Wie kommt es, dass du eigentlich lieber auf dem Trail unterwegs bist, aber trotzdem auch gerne bei so Straßenmarathons startest?
Ja, ich habe dieses Jahr Luxemburg gemacht, einfach um, also ich wollte halt unbedingt einen Marathon laufen und Luxemburg war der Halbmarathon halt schon so cool, dass ich gesagt habe, okay, dann laufe ich halt in Luxemburg und das ist halt hier eine halbe Stunde entfernt. Und Barcelona-Marathon war, jetzt nehme ich ganz viel vorweg, ich werde Mai Vater und fahre nochmal mit meinen Jungs, also wir fahren dann zu viert nach Barcelona, so ein ja, Wochenende nochmal mit den Kumpels und da ist zufällig dann auch ein Barcelona-Marathon. Deswegen laufe ich da dann nochmal Barcelona, den Marathon und wir machen halt so ein verlängertes Wochenende mit Fußball gucken und ja, was man halt so macht, wenn man in der Stadt ist, mal gerade noch so einen Marathon schön, laufen. Schön.
Ich freue mich schon schön, dich auf der Strecke vom Barcelona-Marathon zu sehen, bei deinem Junggesellenabschied mit Bauchladen und 3 Euro Schnaps verkaufen.
Ja, der Junggesellenabschied, der war ja schon dieses Jahr, aber ohne Lauf.
Stimmt, ja. Ich habe gerade aus irgendeinem Grund gedacht, wenn man Vater wird, dann machen wir ja nochmal einen Junggesellenabschied. Das war irgendwie sehr, sehr dumm. Aber wäre trotzdem lustig.
Ja, wäre auf jeden Fall
lustig. Sachen aus dem Bauchladen verkaufen, Pampers oder sowas. Braucht manche bei der Marathonstrecke garantiert, kann ich dir versprechen.
Ja. Nee, und ja, deswegen laufe ich irgendwie lieber Trail und viel Trail, aber irgendwie auf der Straße einen Marathon, keine Ahnung. Ja gut, der große Vorteil an einem Straßenmarathon ist halt, der ist vergleichbar. Also, und ich hätte ja schon nochmal ganz gern, also das Ziel ist, den Marathon unter 3,24 zu laufen, weil das ist die Bestzeit von meinem Vater.
und okay, verstehe.
Das ist so ein bisschen das Ziel, ja.
Genau. Das heißt, dieses Laufen nach Bestzeiten und tatsächlich sich messen oder das Kompetitive, auch wenn es um die Zeit und nicht gegen andere geht, das reizt dich schon auch durchaus noch.
Jein. Also ich bin auf jeden Fall weit davon, irgendwo der Schnellste zu sein, egal ob das jetzt in der Altersklasse ist oder im kompletten Teilnehmerfeld. Und ich bin ja auch weit davon entfernt, irgendwie so schnell zu sein wie ihr zwei Granaten hier. deswegen ist das eigentlich eher so eine persönliche Sache. Also es gibt halt persönliche Ziele, die ich ganz gern hätte. Und den Marathon unter 3,30, sage ich jetzt mal, der muss irgendwie schon noch fallen. Aber mich reizen dann doch mehr, also was so dieses Traillaufen ausmacht, irgendwie schöne Strecken mit viel Höhenmeter und schöne Landschaft und auch eher so die Distanz. Ja.
Distanz ist tatsächlich ein schönes Stichwort, weil du hast ja dieses Jahr auch mehr oder weniger klamm und heimlich deine erste Ultradistanz gelaufen. Und das bei, ich glaube, auch recht mental fordernden Bedingungen. Was war denn da los?
Genau, ich bin, 2017 war ja erster Halbmarathon und dann habe ich gedacht, ja, 2018, Frühjahr Marathon. Und wenn man Marathon läuft, dann ist ja eigentlich nicht mehr weit zum Ultra.
Fakt.
Genau, und dann bin ich im September diesen Jahres meinen ersten Ultra gelaufen und zwar im Rahmen eines 6-Stunden-Laufes. Also das war halt so, 6 Stunden Zeit und dann eine 1,8 Kilometer Runde durch so ein Waldstück. Ja, war dann also auch ein bisschen trailig, auch mit ein bisschen Höhenmetern auf der Runde. Ja, und meine Uhr hat irgendwie gesagt 50 Kilometer, die wollte ich halt auf jeden Fall packen in den 6 Stunden. Und irgendwie der offizielle Teilnehmer, also auf der Urkunde stehen irgendwie 54 Kilometer. Und da war ich schon ganz schön stolz.
Vollkommen zu Recht. Bist du denn danach, also das Erste, was ich gemacht hätte, wäre, glaube ich, mir auch, also erstmal hätte ich mich gefreut und 3 Liter Bier getrunken und gekotzt und noch 3 Liter Bier getrunken und ganz viel gegessen. Gut, das Bier hätten wir vielleicht weggelassen, aber der Rest wäre wahrscheinlich genau so gewesen. Hast du dir mal ausgerechnet, wie viele Runden das waren?
Das steht, glaube ich, auf der Urkunde. Jetzt, ich glaube, es war irgendwie 29 Runden oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie sowas.
Das ist natürlich schon...
Kriege ich euch hier mitgenommen. Also es sind auf jeden Fall weit über 20 Runden gewesen.
Das ist natürlich schon krass, oder? Also wie stark hat dich das gefordert, immer die ewig gleiche, knapp 2 Kilometer lange Runde entlang zu stolpern?
Ja, am Anfang tatsächlich mehr. Also auch so bei Kilometer 20 hatte ich so ein richtiges Tief. Da war so richtig so, ich habe, weißt du, Kilometer 20, da hast du noch nicht mal die Hälfte und dann geht's ja los, dass die Beine so ein bisschen schwer werden und so. Und da habe ich so gedacht, Alter, 50 Kilometer, das packst du niemals. So, das ist, du bist jetzt schon so kaputt, das wird nix. Aber dann hatte ich zum Glück 2 gute Freunde. Ich habe 3 super gute Freunde dabei gehabt. Einmal der Patrick, der ja auch hier, also der Klavier-Patrick, der hat ist nicht mitgelaufen und hat quasi meinen Support gemacht. Der stand da immer an meinem Punkt und hat mir immer alles gereicht pro Runde. Essen und Trinken und was ich wollte. Ist auch ein paar Runden mitgelaufen. Und dann noch die Patrizia und der Daniel. Die sind die letzten 15 Kilometer mit mir gelaufen. Und das hat auf jeden Fall viel gebracht. Weil wenn du dann jemanden hast, mit dem du dich ein bisschen unterhalten kannst und der dich da so ein bisschen zieht, das war auf jeden Fall sehr wichtig.
Das glaube ich. Wann kam so die Erkenntnis, hey, das schaffe ich doch? War das, als die beiden als Begleitung dazugestoßen sind? Oder war das vielleicht etwas vorher oder etwas später? Wann kam so der Geniestreich, der deinen Körper, sage ich mal, aufgeweckt hat und gesagt hat, so, hey, das läuft heute?
Ja, eigentlich dann schon so ab Kilometer 35 ging es dann wieder so. Und dann, als ich den Marathon gepackt habe, habe ich gedacht, ja, okay. Dann hatte ich irgendwie noch über eine Stunde Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja, das packst du auf jeden Fall. Also, da muss jetzt schon viel passieren.
Das heißt, du bist wirklich die kompletten 6 Stunden durchgelaufen?
Also, ich bin immer eine Runde gelaufen, habe dann kurz was getrunken, dazu stehen geblieben, dann wieder eine Runde gelaufen. Also, ich hatte immer so, keine Ahnung, 5 bis 10 Sekunden Pause, sagen wir mal so.
Krass.
Also gegen Ende habe ich mich einmal so ein bisschen gesetzt, so, ja, aber ich bin schon die größte Zeit gelaufen, wobei, also gelaufen in Anführungszeichen, weil es gab gegen Ende der Runde ein sehr steiles Stück, wo du wirklich so sehr steil den Berg hoch musstest und da bin ich gegangen, aber Berge gehen beim Ultra ist ja jetzt auch keine Schande.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich habe gerade nochmal geguckt, es waren 28 Runden.
Krass.
Mega.
Das Profil sieht auch sehr witzig aus auf Strava, wenn man sich das mal anguckt.
Ja. War aber hoffentlich tagsüber, nicht auch so ein 19-Uhr-Startding, oder?
Nee, war tagsüber.
Aber wenn ich mir vorstelle, da um 19 Uhr durch den Wald laufen zu müssen, das wäre ganz, ganz schlimm. Könntest du die Runde heute nochmal laufen oder würdest du direkt Schnappatmung bekommen?
Gibt's nächstes Jahr wieder und ich bin auch kurz davor, mich nochmal anzumelden.
Ach du Schande. Wann war der? Im September, oder?
Genau, Ende September, am 29. oder so, ja.
Ah, das passt mir leider auch ganz schlecht, schade. Nee, also ich finde es ja eine coole Veranstaltung auf jeden Fall. Die war ja, glaube ich, auch relativ klein, oder? Das war jetzt, ich kannte es, bis du mir mal davon berichtet hattest, war mir das alles noch gar kein Begriff.
Ja, ja, es ist das zweite Mal stattgefunden und es gab irgendwie 204 Läufer, glaube ich.
Was ja schon ein bisschen was ist.
Wo aber viele wirklich, nach einer Stunde sind die schon mit ihren Urkunden da rumgelaufen. Ich habe gedacht, hä, ich habe doch noch 5 Stunden jetzt vor mir. Also es war dann auch so ein Team-Ding, keine Ahnung, konntest halt auch im Team dir die 6 Stunden so aufteilen. Ja.
Ach, krass.
Aber ja, ich war halt der Bekloppte, der durchgelaufen ist. Aber irgendwie, mich reizt irgendwie so ein Kram. Also ich habe mich jetzt auch angemeldet am Karfreitag nächstes Jahr. Es gibt so Halden hier im Saarland, genau wie im Ruhrpott, so alte Bergbauhügel. Und da ist auch Start abends um 20 Uhr. Ziel ist morgens um 6 und so oft die Halde hoch wie geht.
Na,
Wow.
geil. Ist das das, wo man als Finisher, wenn du genug Höhenmeter gesammelt hast, so einen goldenen Hammer kriegst? Oder ist das
Genau,
wieder
du
was
musst
anderes?
1000 Höhenmeter schaffen, dann kriegst du einen goldenen Hammer.
Krass. Also ein bisschen reizt mich das halt schon, für einen goldenen Hammer sehr viel zu laufen, weil das ist ja doch mal was anderes als irgendeine Medaille. Aber
Ja.
ach, diese Höhenmeter dabei, die machen mir dann doch ein bisschen Kopfschmerzen.
Ja, und halt nachts, ne? Also das wird halt echt hart.
Boah.
20 Uhr dadurch. Ja. Aber
Aber da, ja.
man gönnt sich ja sonst nichts.
Nö, was sollte man auch stattdessen machen? Abends läuft ja auch sowieso nichts mehr im Fernsehen. Netflix auch doof. Da kann man auch einfach mal 3000 Mal die Halde hochstolpern. Das ist schon okay.
Genau.
Aber was wir gleich merken natürlich, ist, dass du jemand bist, der sich nicht mit Erreichtem zufrieden gibt, sondern auch gleich angespornt durch das Erreichte, dir ziemlich rasch wieder weitere Ziele oder Ambitionen setzt, oder? Also du bist ja jetzt niemand, der sich erstmal ausruht und zur Ruhe kommt, sondern eher straight nach vorne schaut.
Ja, weil mein großes Ziel ist halt tatsächlich das, was du nächstes Jahr machst, 100 Kilometer laufen. Und jetzt arbeite ich halt gerade so die Zwischenschritte ab.
Wer braucht schon Zwischenschritte?
Ja.
Ja, was steht dann? Was steht dann? Gibt es jetzt noch, also den Haldenlaufen mal außen vor gelassen, weil ich glaube, das ist ja nichts, was du eher machst, weil es geil ist, oder jetzt wahrscheinlich nichts, was du mega ambitioniert läufst, oder? Also was steht bei dir denn nächstes Jahr so an, wo du sagst, da habe ich richtig Ambitionen, das will ich gut machen, da arbeite ich fokussiert drauf hin?
Ja, halt der Barcelona-Marathon, klar, so, aber der ist quasi so das Vorbereitungsziel für den ZUT. Also ich habe mich direkt dieses Jahr, ja, war noch dieses Jahr, im September, als die Anmeldung aufgegangen ist, für den Supertrail beim ZUT angemeldet. Also das sind die 66 Kilometer. Ist jetzt nicht so, es gibt wohl das Gerücht in dieser Twitter-Laufszene, dass ich die 100 laufe, aber das ist falsch. Ich laufe die 66, weil ich denke, das reicht erstmal so für meinen Stand der Leistungsfähigkeit. Genau, ja, und da aber im Mai ja ich Vater werde, ist das erstmal so das letzte Ziel und dann werde ich wohl erstmal mit Windeln wechseln und Kinderwagen durch die Gegend schieben beschäftigt sein.
Also ich empfehle.
Babyjogger schon gekauft?
Bitte? Babyjogger schon?
Babyjogger schon gekauft?
Auf jeden Fall schon informiert.
Und damit dann immer die Halde hochbrettern.
Genau.
Mega.
Crossreifen.
Vielleicht kriegt der Stöpsel ja dann auch so einen goldenen Hammer am Ende umgehangen.
Ja, genau, der ist genauso groß wie er.
Mag ich.
Ja, das ist jetzt erstmal so das Ziel, und dann sehen wir mal, wie das sich alles einspielt.
Wo wir gerade von Zielen sprechen, in deinem Laufjahr dieses Jahr hat sich vor allem auch eine Sache geändert, und zwar bist du ebenso wie Niklas und ich Ende letzten Jahres umgestiegen, oder vielmehr ich auch, der Niklas hat ja vorher schon nach Plan trainiert. Du bist umgestiegen von nach Lust und Laune an der Mosel entlang preschen, hin zur Arbeit mit Trainingsplänen. Was war für dich so der Anreiz, doch nach Plan zu trainieren, und wie kommst du damit zurecht?
Genau, also ich habe mich dieses Jahr auf den Luxemburg-Marathon mit so einem, ja, kann man ja sagen, mit so einem Laufen.de-Plan vorbereitet. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich halt einfach gemerkt habe, also ich brauche ja, einfach feste Pläne, feste Einheiten, weil dann mache ich die auch. Wenn ich jetzt sage, ja, ich gehe jetzt heute mal laufen, dann ist das eher so, ja, wir gucken mal. Ja, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann habe ich aber gesagt, weil ich ja doch schon ein bisschen, jetzt ein paar Ziele habe, bin ich jetzt auch im Team Adrian, also energized by Adrian Coach. Und das funktioniert halt super. Also da zielgerichtetes Training und jemanden, der sich da wirklich Gedanken macht und das Ganze ein bisschen sinnvoll aufbaut, auch übers Jahr gesehen, das hat unheimlich geholfen.
Auch nochmal jemanden, der einen richtig leiden lässt, wenn es nötig ist.
Ja, klar, also man, es ist ja trotzdem immer noch Spaß und ich bin ja absolut irgendwie kein Profisportler und so, aber jemanden, der einen so ein bisschen fordert und sich halt da Gedanken mit einem zusammen macht und das hat schon irgendwie motiviert und er sagt zwar immer, ist ja nicht so, aber natürlich muss man ja auch so ein bisschen Rechenschaft ablegen. Und wenn halt die Woche du so ein bisschen geschludert hast und nicht so richtig das abgeliefert hast, was da im Plan stand, dann fühlst du dich trotzdem so ein bisschen, ja, nicht schlecht, aber denkst du schon, okay.
Verstehe ich voll und ganz. Die Selbstkontrolle entfällt halt so ein bisschen, weil man weiß, dass jemand drüber guckt und oder was heißt, die Selbstkontrolle entfällt, verschärft sich halt, weil man eben weiß, dass das noch jemand anderes drüber guckt. Und auch wenn der es nicht böse meint oder auch nichts sagen würde, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn da vier Augenpaare statt zwei auf seinem Strava-Profil
rumhängen. Absolut. Ja, und es ist halt irgendwie, ja, jeder hat halt sein Hobby. Mein Hobby ist halt gerade aktuell sehr viel Laufen und dann habe ich mir das jetzt einfach gegönnt. und es spricht ja auch für sich. Also ich habe, seit ich den Adrian da habe, der mich trainiert, auf jeden Fall nochmal ein super, also gefühlt so für mich ein super Leistungsboost und auch Motivationsboost gehabt und das ist mir einfach wert.
Ja, ich glaube auch gerade das berichten alle Leute, die ich kenne, die in ein strukturiertes Training eingestiegen sind, gerade auch in ein personalisiertes, spezifisches Training, dieser Leistungsboost, gerade wenn man, ja, du zum Teil, ich damals vollkommen aus diesem Rumpimmeln rauskommt und einfach nach Lust und Laune läuft und dann halt wirklich da ein Konzept hintersteht, dann macht man doch schon eher gewaltige Sprünge.
Ja, absolut.
Jetzt kommen wir zum, du hattest ein wahnsinniges Jahr, muss man einfach sagen.
Ja, das stimmt. Also 2018 war, glaube ich, das beste Jahr, was ich jemals hatte. Also in allem, in Privat und Sport und
es scheint mir auch so. Also wir sind ja noch gar nicht zum Privaten gekommen und reden gerade allein tatsächlich nur noch über Sport und Co. Und da gab's ja noch den dritten großen Einschnitt, nämlich, du hattest erwähnt, 2017 Startschuss oder der Start zum Leben als Vegetarier. Dieses Jahr hat sich das Ganze verschärft und du bist dieses Jahr, hast quasi den Milchprodukten den Rücken gekehrt und hast dich voll und ganz dem Veganismus verschrieben. Wie kam es dazu?
Genau, also ich hatte im Frühjahr irgendwie so eine, ja, ich weiß nicht, aber so eine Phase, wo ich nochmal ein bisschen was verändern wollte und auch jetzt, also dann habe ich auf einmal wieder angefangen, sehr viel Linkspunk zu hören und habe mich politisch ein bisschen engagiert, wenn es auch nur irgendwie mit ein bisschen Widerworte geben und Nazi-Aufkleber überkleben war. Und das hat sich dann auch so ein bisschen hochgeschaukelt, Thema Ernährung, Thema Öko, also Klimaschutz, einfach ein bisschen sozialer sein, nochmal ein bisschen mehr aufs Tierwohl achten und netter sein zu seinen Menschen. Und da ist ja einfach der logische Schritt, ganz auf tierische Produkte zu verzichten. Also für mich war das der. Und dann bin ich jetzt halt ab Juni Veganer geworden.
War das für dich ein großer Einschnitt oder war das für dich easy zu handeln?
Ich muss tatsächlich sagen, eigentlich war es easy zu handeln, weil was ja die ganzen Leute, die nicht Veganer sind, nicht verstehen, ist, dass man ja aus freien Stücken Veganer wird und nicht, weil man dazu gezwungen wird. Das heißt, es ist ja in dem Sinne kein Verzicht, sondern du sagst ja, ich esse jetzt halt keinen Käse mehr.
Ich dachte immer, das wird runterdiktiert vom linksgrünen versifften Lügendiktat, dass er einen in zur Veganerkolonie verpflichtet. Ansonsten, weiß ich nicht, wird der Fuß abgehackt oder sowas.
Ja,
aber das
genau,
habe ich wohl falsch verstanden.
Das wird von den reptiloiden Zionisten in dein Gehirn geschemtrailt.
Ich bin großer Fan von Reptiloiden. Ich kann jedem empfehlen, also sich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr reddit.com kennt, so ein bisschen wie Foren, nur cooler. Da gibt es dann so verschiedene Subforen und sowas, Subreddits. Und da kann man sich sehr tief in Verschwörungstheorien einlesen, wenn man aufs richtige Reddit stößt. Manche sind mittlerweile leider passwortgeschützt. Da muss man dann vielleicht auch mal auf YouTube umsteigen. Da gibt es sehr viele lustige oder sehr, sehr viele gute Verschwörungstheorien, die ab und an auch mal Reptiloiden beinhalten. Dann geht es dann darum, dass manche, Hillary Clinton zum Beispiel, ist auch sehr häufig als Reptiloide entlarvt worden. Ich glaube, wenn so viele Leute im Internet der Meinung sind, dann kann das auch einfach nicht falsch
ja,
sein.
Ja, also man weiß ja auf jeden Fall, dass die Masse immer recht hat.
Voll. Sind Reptiloiden also Veganer?
Nee, die essen nur Fliegen.
Ah.
ja,
deswegen
diese Reptiloiden
zum Bundeskongress immer nur mit Krawatte kommen.
Ja. Reptiloiden ist, glaube ich, eher so ein bisschen Amerikaner. Also viele Leute in den USA glauben da eher so dran. Aber das schwappt ja alles so ein bisschen rüber nach Deutschland auch.
Ja, bei uns gibt es halt jetzt eher die Gelbwesten. Das ist dasselbe
ja.
in Gelb.
Ja, und ich wollte halt nochmal so ein bisschen, ja, einfach mehr in die Gesellschaft einbringen als zu nehmen. Ob das jetzt mit meiner politischen Haltung oder halt mit meinem Fleischkonsum ist. Und deswegen bin ich jetzt halt Veganer. Und ich bin auch ganz dünn geworden und kränklich und bin eigentlich auch dauernd beim Arzt. Jetzt.
Würde dir ab und an mal so ein halbes Hähnchen empfehlen?
Ja, ja.
Das kann ja, also das kann ja nicht gesund sein, schätze ich.
Von so einem Stand vom Supermarkt, was schon so irgendwie 3 Stunden da rumrollt. Nee, ich will ja auch gar nicht irgendwie. Kann ja jeder machen, was er will. Aber für mich war es halt der logische Schritt. So.
Ja, klingt tatsächlich so. Und du hast ja dann dein Engagement ja sogar weiter ausgeweitet und bist ja nicht nur zur tierfreien und tierleidfreien Ernährung übergegangen, sondern hast dich ja dann auch ähnlich wie der gute Leo und ich damals in Gießen dich bei Laufen gegen Leiden eingebracht.
Genau, ich bin dann jetzt Vereinsmitglied dort geworden und mache einmal im Monat an Vollmond den Gute-Nacht-Lauf in Trier. Und ich wollte halt nicht nur so ein Internet-Veganer werden, der dann halt hier irgendwie schreibt, esst kein Fleisch, sondern auch ein bisschen was dazu beitragen und warum nicht beide Leidenschaften miteinander verbinden und einfach laufen gehen und dabei ein bisschen das Tierwohl unterstützen. Also wer hier aus der Ecke kommt, wir sind immer ein illustres Trüppchen und laufen ohne Wettbewerb immer an Vollmond in Trier durch die Gegend.
Magst du noch kurz erklären, ihr habt gerade schon gesagt, was ihr lauft oder was ihr da macht. Magst du noch kurz erklären, was dieser Gute-Nacht-Lauf generell ist, falls jemand das nicht weiß von den Hörern?
Ja, gerne. Also das ist immer an Vollmond um 20.30 Uhr laufen in, es sind mittlerweile, glaube ich, über 70 Städte in Europa. Vereinsmitglieder von Laufen gegen Leiden, diesen Gute-Nacht-Lauf. Da kann jeder hinkommen, ob jetzt Veganer, Vegetarier, Omnivora oder
Reptiloid.
und dann laufen wir halt zusammen also eine entspannte Runde, es sind meistens irgendwie 5, 6, 7 Kilometer in einem Pace, der sich an dem, der Schwächste, das klingt immer so doof, an dem halt, dass jeder mitlaufen kann. Und dann darf da gerne eine kleine Spende entrichtet werden und die wird dann, kommt dann an den Verein und der Verein setzt die halt in mehreren Tierschutzorganisationen oder Tierwohlaktionen ein. Und da ist, also wir sind immer so 5, 6, 7 Leute, mal auch 8, mal 12, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und wer halt Angst hat, im Dunkeln zu laufen, der kann auf jeden Fall mit uns laufen, weil wir sind dann in einer Gruppe und laufen da durch die Gegend mit Lampe.
Sieht auch, glaube ich, gefährlich aus.
Genau, ganz in Schwarz. Das ist... da muss tatsächlich sagen, also dass die Laufen gegen Leinen Shirts dann in schwarz sind, ist natürlich im Winter jetzt blöd.
Vielleicht brauchen wir Laufen gegen Leinen Gelbwesten.
Laufen gegen Leinen Gelbwesten. Ja, aber Grüße an Franzi. Ich habe mir bei einem französischen Sportartikelhersteller eine lustige Reflexionshose gekauft, die Franzi mir empfohlen hat. Ja, ich bin da sehr überzeugt von. Die ist tatsächlich ziemlich schick.
Ich finde ja meistens reflektierend und schick schließt sich leider Gottes irgendwie aus. Aber ist vielleicht nur eine Einzelmeinung.
Ja, ich bin tatsächlich, was ich ziemlich komisch finde, es gibt sehr viele auffällige Winterlaufbekleidung für Frauen, aber für Männer ist das alles schwarz. Als ob man irgendwie davon ausgeht, ja, ein Mann, der nachts läuft, der darf eigentlich nicht gesehen werden, weil der ja die ganzen Frauen überfallen muss. Ich weiß nicht, also es ist irgendwie...
Das Krasse ist ja, aber dafür ist ja die Männermode, Sommerlaufmode bei Herren, ist ja komplett bunt. Also habt ihr überhaupt nichts gegen? Kann ja jeder, Gott sei Dank, gibt es ja einen großen Markt mit verschiedenen Produkten. Aber ich denke mir denn, nur weil es warm draußen wird, muss ich ja nicht rumlaufen wie ein Paradiesvogel und im Sommer muss ich dann nicht rumlaufen, als wäre ich irgendwie schwerst manisch depressiv. Also da, ich fürchte, dazwischen könnte es, also würde mir entgegenkommen, wenn es dazwischen noch ein bisschen mehr Graumasse geben würde. Aber da, Gott sei Dank, gibt es ja manche Shops und manche Hersteller, zum Beispiel von uns sehr, sehr wertgeschätzt, Willpower, die da schlichte und schöne Kleidung raushauen. Wenn auch aufgrund der Farbe vielleicht dann nicht ganz so wintertauglich, aber dann läuft man halt einfach nicht im Dunkeln.
Ja, das klappt.
Muss aber auch sagen, dass es bei diesem französischen Sportartikelhersteller eine schon, finde ich, große Palette von neongelben Sachen gibt, in die ich mal reingesprungen bin und trotzdem von Autos sehr oft übersehen werde. Ich weiß nicht genau, ob das gut ist und warum das so ist.
Ich habe fast die Befürchtung, es könnte ab und an auch an den Autos und den Autofahrern liegen. Aber es ist nur so eine Vermutung ins Blaue.
Ist vielleicht auch manchmal Absicht, ne?
Ja, ich glaube meistens sogar Absicht.
Deswegen einfach im Wald laufen. Das ist zwar im Dunkeln manchmal ein bisschen gruselig, aber da wird man wenigstens nicht überfahren.
Ja, ich denke mir immer, wenn ich überfahren werde, dann bekommen das Leute mit und holen mich von der Straße und im Wald nicht.
Ja, ja. Also ich kann das gut verstehen, weil also so leuchtende Augenpaare im Wald ist wirklich saugruselig. Also.
Ja, Reptiloiden sind gefährlich.
Reptiloiden, sie sind überall.
Ja, vor allem auch in den heimischen Wäldern, genauso wie der Wolf. Läufst du, wenn du im Dunkeln im Wald läufst du dann mit Kopfhörern oder ohne?
Nee, im Dunkeln laufe ich tatsächlich ohne Kopfhörer, weil ich einfach zu viel Schiss habe. Also das gebe ich offen zu.
Ich habe nämlich immer wahnsinnig Schiss gehabt vor der Geräuschkulisse, habe mir dann Kopfhörer reingemacht und das fand ich dann einfach noch viel, viel schlimmer, weil dann eben diese Augenpaare einfach irgendwo plötzlich erschienen sind und ich ja dann gar nichts mehr mitgekriegt habe. Das war irgendwie nicht so meins. Niklas, wie schaut's bei dir aus oder läufst du im Dunkeln einfach im Prinzip nicht im Wald oder aus Prinzip?
Nee, also sehr lange Zeit in Hamburg hatte ich überhaupt keinen Wald in der Nähe, in den ich hätte gehen können und jetzt hier in Siegen auch nicht. Bin froh, wenn irgendwo in der Nähe eine Straße ist und Menschen.
Ja, wobei ich mir auch so eine Winterstrecke hier durchs Nachbardorf, da kann man ganz gut so Runden laufen. Da wirst du zwar ein bisschen doof angeguckt, wenn du nachts im Dunkeln immer Runden durchs Dorf läufst, aber da musst du jetzt nicht da irgendwie in den Wald zu den Monstern.
Ist manchmal auch besser so. Noch ein Satz zum Gute-Nacht-Lauf. Wir hauen hier bei uns in die Shownotes mal den Link zum Laufen gegen Leiden Gute-Nacht-Lauf zur Homepage rein. Da könnt ihr einfach mal ganz kokett draufklicken und schauen, wann und wo sich der nächste Gute-Nacht-Lauf in eurer Umgebung befindet und ganz sneaky einfach mal vorbeischauen. Die Leute sind wirklich ausnahmslos alle nett. Ich habe noch nie eine unfreundliche Person beim Gute-Nacht-Lauf getroffen und dafür stehe ich mit meinem Namen.
Aber sind halt Veganer, da passt er auf.
Vielleicht müssen wir mal eine Gute-Nacht-Lauf-Deutschland-Tour machen und einfach jeden Lauf besuchen, jeden Monat.
Kann man mit der Peanut Butter Relay bestimmt gut verbinden.
Haben wir halt einen Monat Regenerationszeit? Man hat dann immer einen Monat Regenerationszeit bis zum nächsten Lauf.
Das ist voll gut.
Und kommt so richtig rum. Ganz Europa, ne? Ich meine, ich hatte auch gehört, es gäbe einen in Australien.
Also es gibt auf jeden Fall einen in Palma. Dann gibt es einen, glaube ich, in Barcelona und Zürich. Und ja, überall so ein bisschen verteilt.
Also ich fange mit Zürich an, denke ich. Also Zürich ist, glaube ich, sehr schön.
Ich mache Mallorca.
Ich bleibe Köln.
Ja. Köln, da laufe ich. Nee, aber tatsächlich, also ich glaube, wir haben hier vor ziemlich genau einem Jahr mal vor anderthalb Jahren gebührend die Werbetrommel gerührt und geschwungen und geklopft und ja, einfach Werbung gemacht. tatsächlich der gute Nachtlauf, eine sehr, sehr unterstützenswerte Veranstaltung. Und selbst wenn man nicht Vereinsmitglied bei Laufen gegen Leiden, aus welchen Gründen auch immer, wird die kleine Spende auf freiwilliger Basis, die tut keinem weh und wird immer und zu 100% dem Tierwohl zugeführt. Aber auch da, lest euch ein bisschen, wenn ihr Bock habt, auf deren Homepage ein. Das ist eine rundum runde Sache. Jetzt haben wir das Sportliche, haben wir tatsächlich geschafft, in einer guten Stunde einfach mal so abzufrühstücken, zu sagen so, hey, dein Jahr war sportlich fantastisch, aufregend, einfach famos. Und jetzt kommt die Querverbindung zu deinem Privatleben. Du musst uns keine Details erläutern, aber wir wissen, du hast es ja schon erwähnt.
Schmutzige Details aus meinem Privatleben.
Die gibt es dann bei Instagram, glaube ich. aber in meiner Story. Nee, aber was würdest du sagen, dein Privat lief dein Jahr ja auch extrem gut. Hat das Laufen der Ausgleich durch das Laufen oder das viele Laufen dein Privatleben quasi beflügelt oder war es dafür irrelevant oder was hatte das für Auswirkungen gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich schon sagen, dass das Laufen und auch diese Erfahrungen, die man dann halt auf anstrengenderen Läufen, sag ich mal, oder gerade halt natürlich, wenn es über so eine Marathondistanz geht, dann durchlebt man ja schon einige Hochs und Tiefs, dass das auf jeden Fall festigt im Privatleben. Also auch bei mir, gerade im Job. Also bewältigt Aufgaben im Job, finde ich, wesentlich entspannter oder geht auch da irgendwie wesentlich entspannter dran, wenn man weiß, dass man schon mal ein Ultra gelaufen ist, zum Beispiel. Also, finde ich jetzt.
Ja, weil, das ist tatsächlich true.
Ja, weil wenn du denkst, ja, guck mal, ich bin mal hier 5-6 Stunden durch den Wald gerannt in Runden, da kann jetzt so ein komischer Kunde, kann mir jetzt auch nichts, weil, ja, das kann auch nicht mehr wehtun.
Also aus der Perspektive habe ich das noch nicht gesehen, aber es ist tatsächlich, würde ich dir da voll und ganz zustimmen, dass das festigt doch, also es muss jetzt nicht unbedingt der Ultramarathon sein, aber auch so sportliche Erfolge oder Erfolge in Hobbys sichern tatsächlich auch oder festigen einen auch tatsächlich im Beruf. Das würde ich so unterschreiben.
Ja, und man hat ja auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl, würde ich sagen, wenn du halt schon einiges erreicht hast. Oder also ob das jetzt ein 5-Kilometer-Lauf ist oder ein 10-Kilometer-Lauf ist oder ein Marathon. Man ist einfach ja eine geile Person, sag ich mal, wenn man halt so da sein Hobby nachgeht und da irgendwie was schafft. Und wie gesagt, das ist jetzt egal, ob man 5er läuft oder also vom Couch auf die 5 oder 10 oder was auch immer, halt für sich selbst da seine Ziele erreicht und das festigt einen schon. Also da bin ich absolut überzeugt.
Voll gut. Du hattest ja dieses Jahr, also du hattest ja erwähnt gehabt, letztes Jahr noch Weinlese, dieses Jahr stehen da auf einmal Kunden. Du hast dich ja auch beruflich dieses Jahr verändert. Wie sieht's denn jetzt aus? Vorher war je nach Saison, dein Verhältnis zwischen Freizeit und Beruf eher schwierig. Wie sieht's jetzt aus? Ist es jetzt ein bisschen entspannter?
Ja, schon. Also jetzt habe ich halt nicht mehr diese Hochphase im Herbst. Also wer es nicht weiß, ich habe Weintechnologe gelernt. Das ist quasi jemand, der aus Trauben dann den Wein macht, aber ohne im Weinberg zu sein. Und bin aber mittlerweile im Weinhandel tätig. Das heißt, ich habe halt jetzt im Dezember relativ viel zu tun, wobei da trotzdem halt, wenn der Laden zu ist, ist der Laden zu und Sonst hatte ich halt im Oktober einiges an Überstunden und sehr periodisiert die ganze Arbeit. Und jetzt versuche ich halt schon irgendwie, habe ich halt normale 40-Stunden-Woche.
Gibt einem ja auch so ein bisschen Planungssicherheit dann, wenn man weiß, nach ungefähr 40 Stunden ist Schicht, dann kann man auch viel oder traut man sich wahrscheinlich viel eher, sich einem Großprojekt wie einem Marathon anzunehmen.
Ja, absolut. Also man hat auf jeden Fall, habe ich halt nicht mehr dieses Loch im Herbst, wo ich da halt nicht trainieren kann. Ja, das war halt
hast du gerade Herbst oder Herz gesagt? Das habe ich das
ein Loch, gesagt. Ein Loch im Herz. Im Herbst. Ach so,
ich wusste nicht, dass dein vorheriger Job so immens belastet war.
Also gegen deine Schichtarbeit ist das Meckern auf hohem Niveau, glaube ich.
Ach du, ich habe aber auch durch die Schichtarbeit insgesamt eine deutlich entspanntere Work-Life-Balance. Es verschiebt sich halt alles einfach enorm. Aber an sich habe ich insgesamt mehr freie Tage, weil die Zeit, wo ich jetzt arbeite, wo ich früher geschlafen habe, die wäre ja so oder so weggefallen. Und ich schlafe ja nach der Nachtschicht kurioserweise natürlich nicht so viel, wenn ich nachts schlafen würde. Was aber auch bedeutet, dass ich am Tag darauf auch wieder mehr Zeit zur Verfügung habe, mit der man zwar nicht unfassbar viel bewegen kann, weil man ist ja immer noch groggy, aber prinzipiell ist erstmal mehr Zeit da. Das ist eigentlich eine gute Sache. Aber wo wir gerade gehört haben, du bist quasi Weinexperte. Du bist quasi jetzt der laufende Erdnussbutter Weinexperte, den wir jetzt immer bei strittigen Fragen hinzuziehen. Und wir haben ja doch auch eine verhältnismäßig große vegane Community unter der Hörerschaft. Hast du irgendwelche Tipps? Also prinzipiell, ist Wein vegan? Ist, wenn nicht, was ist daran nicht vegan? Und wenn es veganen Wein gibt, wie kann ich den finden?
Erster Tipp ist mal beim, also nicht keine Discount-Ware kaufen, weil die ist höchstwahrscheinlich nicht vegan. Weil das rührt daher, dass Weine werden ja geklärt, also da sind ja so Schwebeteilchen durch die Gärung und was da sonst noch so kreucht und fleucht. Und die werden mit Gelatine herausgeklärt. Also die binden sich die Schwebeteilchen an die Gelatine und fallen dann unten aus und dann wird oben der Wein abgezogen. Und Gelatine will eigentlich auch kein Mensch irgendwie haben. Und wenn man schon mal die Hürde nimmt und sagt, man kauft Wein vom Winzer oder ein bisschen hochwertigeren Wein, meistens sind die Weine dann schon mal nicht mit Gelatine geklärt, weil Gelatine ist halt unheimlich billig. Da ist kommt das Ganze her. Und wenn man halt irgendwie in seinem Supermarkt für 3 Euro eine Flasche, was weiß ich, kauft, dann ist die wahrscheinlich aus irgendeiner großen Kellerei, die Gelatine benutzen. Deswegen mein Tipp, oder auch sowieso der Tipp, wenn man in einer Weinbauregion wohnt, einfach beim Winzer kaufen. Da zahlt man meistens auch nicht so viel mehr. Also ich sag mal, wenn man Wein für 6, 7, 8 Euro kauft und jetzt kein Hardcore-Konsument ist, der jeden Abend eine Flasche Wein trinkt, dann ist das, glaube ich, auch okay.
Ich glaube, wenn man jeden Abend eine Flasche Wein trinkt, dann ist auch die Gelatine im Wein wahrscheinlich das geringste Problem.
Ja.
Tapering-Phasen außen vorgenommen.
Und dann einfach nachfragen. Dann würde ich einfach nachfragen, ey, hör mal, wie klärst du deinen Wein? Und dann sind die meisten Winzer da sehr mitteilungsbereit, weil, also wenn Winzer irgendwas verheimlicht, dann würde ich da sowieso keinen Wein kaufen. Deswegen. Und ansonsten gibt es mittlerweile halt tatsächlich viele Leute oder viele Kellereien, die dann da extra dieses Vegan-Zeichen drauf machen und einfach nachfragen. Aber große Massenweine aus Italien oder so, da würde ich mal eher Vorsicht walten lassen, weil die sind höchstwahrscheinlich nicht vegan.
Was natürlich noch wichtig ist zu festzuhalten, ist, du hast ja gerade den Vegan-Sticker, das gelbe Bapperl, erwähnt gehabt. Nur weil dieses Vegan-Emblem nicht drauf ist, heißt das ja im Umkehrschluss, nicht, dass der Wein nicht vegan ist, sondern dass er einfach nicht diese freiwillige Möglichkeit der Kennzeichnung wahrgenommen
genau.
hat.
Genau, also
das heißt auch da.
In dem Weingut, wo ich gearbeitet habe vorher, also wir haben veganen Wein produziert, war aber nicht gelabelt. Einfach. Also Weißweine von
schätze,
der Mosel.
Das kostet auch Geld, ne?
Ja, genau, du musst das halt, dir, das wieder wie dieses Bio-Siegel, musst du dir so da drauf bappen und da einen kleinen Obolus bezahlen. Aber einfach nachfragen. Aber so deutsche Weißweine, die sind, glaube ich, zu großen Teilen vegan. Weil einfach Gelatine, da will auch keiner mehr mit arbeiten. Das stinkt und ist eklig und also, das ist Quatsch.
Finde ich gut, dass da sagen, unter den Winzern die Erkenntnis sich breit macht.
Ja, einfach nachfragen. Die meisten Winzer sind da sehr, sehr froh und sagen das auch gerne.
Ehrenwinzer.
Ehrenwinzer.
Hab da mal eine persönliche Nachfrage. Und zwar habe ich hier letztens, beziehungsweise haben Franzi und ich alkoholfreien Wein getestet.
Ja.
Und wollte mal fragen, wie da so deine Meinung ist. Ist das Verrat am Wein trinken? Ist sowas gut?
Wenn das dir schmeckt, dann kannst du das gerne trinken. Ich finde es halt ein bisschen gräulich. Also das ist, also da wird halt der Alkohol so ein bisschen ausgedampft oder mit einer Membran gefiltert. Also gibt zwei Möglichkeiten. Und das tut dem Wein schon und seinen Aromen schon ein bisschen weh. Also da geht so ein bisschen die Aromatik verloren. Ja, aber das ist schon okay. Wenn du da Bock drauf hast, dann kannst du das gerne trinken.
Gut.
Andere Alternative wäre, es gibt so einen Hersteller aus Baden, der so sehr leckere Apfelseckos macht, in lustigen Geschmacksrichtungen. Die schmecken wesentlich leckerer und sind auch alkoholfrei.
Jetzt frage ich mich, was da witzige Geschmacksrichtungen sind, weil ich direkt gedacht, Apfelsecco schmeckt nach Apfel.
Ja, da sind dann irgendwie alte Apfelsorten und da sind dann irgendwie Kräutersüde oder Kaffeesud mit dabei eingearbeitet.
Ah, das
und das ist wirklich super lecker. Noch eine Sache hier zu veganem Wein. Ist natürlich auch so ein bisschen, muss man sich natürlich im Klaren sein, dass in der Bearbeitungszeit der Weinreben und der Ernte auch mal die ein oder andere Maus oder das ein oder andere Insekt drauf geht. Das ist halt
das ist traurig.
Natürlich, wenn man da mit dem Traktor oder so durch die Weinfelder fährt oder da Bodenbearbeitung macht. Ja, aber das ist beim Gemüseanbau nicht anders. So realistisch muss man sein.
Bist du mal einen dieser riesigen Ernter gefahren, womit du da quer durch die Weinreben bretterst, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, das ist ein Vollernter, die ernten
genau,
ja
die Vollernte.
Maschinell. Nee, tatsächlich nicht, weil ich nur in Weingütern zugange war, die komplett handgelesen haben.
Ach, das beruhigt mich, weil diese Vollernter, die machen mir, ich bin mal im Sommerlauf in den Weinbergen, Herbstlauf in den Weinbergen, so einem Ding entgegengelaufen und ich glaube, der Mann hat mich nicht gesehen und ich habe sehr, sehr schnell gewendet. Das Ding ist ja immens groß. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich ganz dünn macht, passt man in der Mitte durch, aber man will es nicht drauf anlegen.
Genau, die fahren so über den Reihen durch und klopfen die Trauben so ab. Ist aber allerdings, also ist nicht schlimm. Viel schlimmer ist es, wenn die im Sommer Laub schneiden. Da fahren die mit dem Traktor und davor sind so Messerstangen, also so zwei lange Stangen und da sind ganz viele rotierende Messer dran. Und wenn man da reinläuft, dann das ist, glaube ich, wesentlich schmerzhafter.
Oh je, gut. Dann sollten wir das vielleicht unterlassen und vielleicht sollte ich meine Warnweste auch mal in den Weinbergen anziehen. Ich glaube, das wäre besser für alle Beteiligten.
Ja, genau.
Ansonsten sind wir tatsächlich mit unserer glorreichen Agenda fast schon am Ende. Wir wollen dir aber auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit geben. Du bist ja selber auch nicht Podcast-unaffin und vor allem auch nicht Podcast-unerfahren. Gerne darfst du die Gelegenheit nutzen und hier noch ein bisschen Werbung zu deinen Qualitätspodcasts machen.
Ja, super, wo es seit einem Dreivierteljahr keine Folge mehr gibt.
Ja, das heißt ja nicht, dass man die alten sich nicht nochmal anhören kann.
Genau, wer untagesaktuell Whisky-Verkostungen hören möchte, ich habe da mal so einen Whisky-Podcast gemacht. den Newsbuild Casters Podcast, den kann man gerne sich anhören. Link in meiner Twitter-Bio oder vielleicht hier unten drunter, keine Ahnung.
Brettern wir massiv in die Shownotes.
Ansonsten freue ich mich über jeden Instagram-Follower oder Twitter-Konversationsmensch. Und ich habe auch so ein bisschen den Entschluss gefasst, mein Training zum ZUT da so ein bisschen zu begleiten. Also wer da irgendwie Interesse hat, darf da gerne mal auf Folgen drücken. Auch bei Strava.
Ich hoffe, das werden einige unserer lieben Menschen tun. Wir verlinken einfach alles ganz wild unterhalb dieser Folge. Eine Frage habe ich noch, und zwar, wenn man anschaut, gerade ich springe noch ein 17. Mal zurück nach Utrecht, das waren ja schon alles so Internetbekanntschaften, und man merkt, also du schreibst ja auch viel bei Twitter und bist bei Instagram unterwegs, und ich glaube so, oder wie wichtig ist dir so die Community, die sei es Twitter, sei es Lauf-Community, für dich privat, so wie für dein Sport?
Sehr wichtig, würde ich sagen. Also es hat sich ja da so eine gewisse Filterblase um mich rum gebildet, die ich mir da zusammengeklickt habe. Da sind seid ihr dabei, der René, wo sich ja quasi schon Freundschaften draus entwickelt haben, kann man ja schon so sagen. Aber auch diese ganze Ultra-Trail-Running-Community um den Flo vom Schnaufcast und den Butze aus Stuttgart und nicht zu vergessen den Nerdrunner. Also das ist ja schon quasi eigentlich, als wäre man in einem Sportverein, nur halt online. Also das ist für mich schon, was heißt wichtig? Also ich würde jetzt nicht weinen, wenn jetzt da jemand nicht mehr mein Buddy-Follower ist. Aber da hat sich ja schon irgendwie so Freundschaften und Bekanntschaften entwickelt, wo man sich ja auch gegenseitig sehr schön motiviert und mal gucken kann, was macht der so, wo läuft der. Und wenn dann natürlich noch irgendwie die Möglichkeit sich auftut, da, dass man irgendwelche Läufe zusammen macht und sich da trifft, das ist halt schon geil. Also allein dafür lohnt sich das Internet schon.
Ja, ich finde diese Thematik immer super spannend, weil klar, ganz klar aus unserer Perspektive, Laufen, liebe Erdnussbutter, gäbe es natürlich nicht ohne liebe Menschen, die uns da auf Twitter verknüpft haben. Da Grüße gehen raus an Tristan. Wir hätten uns nicht kennengelernt ohne dieses dubiose Internet und viele, viele andere liebe Leute, die dort irgendwo stattfinden und uns auch immer wieder nette Mails schreiben. Und deswegen finde ich es auch immer wieder spannend, die Perspektive von anderen zu hören. Und man hört doch immer wieder, gerade heutzutage, wo so viel, ich sag mal, negative Energie durch das Netz schwappt und alles irgendwie nur noch von Shitstorms und Rumgepöbel dominiert wird, was man da doch auch für nette und für tolle Bekanntschaften machen kann.
Ja, absolut. Und du kriegst halt auch für deine Leistungen da so Anerkennung, ob du jetzt einen Zehner läufst oder halt nächstes Jahr ZUT 100. Irgendwie alle Leute sind da irgendwie mit dir dabei und du unterstützt dich gegenseitig und motivierst dich gegenseitig, und das ist super schön. Und wenig böse Worte und viel Erdnussbutter und Liebe.
Ja, tatsächlich, die Menge an Erdnussbutter, die in diesem Internet gerade auf Twitter verzehrt wird, ist wirklich beachtenswert, und das nehme ich sehr, sehr positiv zur Kenntnis.
Ja, und es ist ja auch schön irgendwie zu sehen, dass es halt, dass man nicht der einzige Sportländer Veganer ist, der hier durch die Gegend läuft, sondern dass es auch irgendwie andere Leute gibt, die auf die Gesellschaft, die Ernährung, auf Tiere und Klima und sich achten.
Ansonsten würden wir das Kapitel Tobias für heute erstmal abschließen. Keine Sorge, du hast nachher die Möglichkeit, dich nochmal umfangreich im Schlusswort zu äußern. Und wir gehen gerade noch einmal zurück und kehren vor unserer eigenen Haustür. Und zwar hatten wir ein wunderschönes Gewinnspiel in der letzten Folge angekündigt und jetzt auch zu Ende geführt. Da vielen, vielen lieben Dank an die zahlreichen Einsendungen. Und vor allem auch vielen, vielen Dank an alle, die diese Möglichkeit gleich genutzt haben und auch noch haben liebe und vor allem motivierende Worte haben zukommen lassen. wo wir gerade über die Liebe und die netten Menschen im Internet gesprochen haben. Ihr seid definitiv welche davon. Der Gewinner in diesem Fall wurde benachrichtigt und wird im Laufe der Woche seinen Gewinn erhalten. Ich hoffe, er freut sich auch darüber. das setzen wir einfach mal voraus, sonst hätte man nicht teilgenommen. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und dann wollen wir gleich noch die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen, lieber Niklas. Und zwar haben wir, wie wir es versprochen haben, unseren kleinen Spreadshirt-Shop ein wenig umgemodelt bzw. ein kleines Produkt-Update reingeschoben. Es gibt jetzt drei neue Motive, die euch ruhig gern mal unter www.kapitalismus.laufendliebeerdnussbutter.de anschauen könnt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dort auch ein wenig Geld lassen. Müsst ihr natürlich nicht. Und uns vor allem auch ein liebes oder weniger liebes, aber hoffentlich konstruktives Feedback zukommen lassen und sagen so, hey, das Shirt ist geil, könnt ihr es ja vielleicht auch bestellen oder das gefällt mir nicht so oder macht mal lieber sowas. Wir sind dafür für jegliche Rückmeldung dankbar. Und zur Feier des Ganzen haben wir ein bisschen an diesem Shop rumkonfiguriert und alle Artikel sind jetzt erstmal bis Silvester um 20% günstiger. Na, wenn da nicht das Christkind vor Freude in die Krippe bricht.
Ist das was?
Das ist doch was. Tobias, wie findest du das? Das ist super, oder?
Das ist einfach wunderbar.
Das ist ja fantastisch. Wir sollten auch dringend mal so eine Home-Shopping-24-Stunden-Sendung moderieren. Wein und Erdnussbutter und irgendeinem dubiosen Spreadshirt-Shop. Ich glaube, das wär ein Erfolgsformat.
Absolut. Und Bengalos.
Und Bengalos. Ich weiß nicht, wer uns dieses TV-Studio zur Verfügung stellen will.
Aber ja, Pyrotechnik für Läufer.de.
Wieso zur Verfügung stellen? Besetzern. Also einfach.
Ich mag klar. Die Art, wie du denkst. Den Rest sollten wir aber vielleicht in der Nachbesprechung dann klären. Lieber Tobias, es war uns wirklich ein großes, großes, großes Fest, dich hier, man muss ja sagen, endlich in der Folge begrüßen zu dürfen. Es hat ja lang genug gedauert, bis wir dich A mal eingeladen haben und bis wir B einen Termin gefunden haben. Das sind ja quasi zwei Meilensteine, die uns auf dem Weg zu dieser hoffentlich wunderbaren Folge, das müsst ihr uns sagen, begleitet haben. Tobias, vielen, vielen Dank. Dir gebührt das letzte Wort.
Ja, ich habe zu danken, will mich nochmal bei euch wirklich herzlich bedanken für die Begleitung der letzten Jahre. Ansonsten bleibt zu sagen, geht raus laufen, aber nehmt euch nicht zu ernst dabei.
Und nehmt eine Warnweste mit.
Das ist sehr wichtig.
Aber vielleicht nicht in Frankreich, das könnte problematisch. Obwohl, schauen wir mal. In diesem Sinne, hoffentlich hattet ihr Spaß mit dieser Folge. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Tschö.